Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, heißt sie Christine Hein-Moosbrugger. Heute geht es um den Welthungertag. Gutes Essen für alle. Das ist unser Thema und darüber unterhalten wir uns mit unserem Gast Sarah Schneider. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Ernährung beim bischöflichen Hilfswerk Miserior und ist uns aus Aachen zugeschaltet. Angesichts der erschreckenden Zahl von ca. 821 Millionen hungernden Menschen auf dieser Welt, das war der Stand vom Jahr 2018, soll die Öffentlichkeit in Deutschland auf die Welternährungssituation und damit auf den Hunger in der Welt aufmerksam gemacht werden. Hunger, der tägliche Skandal. Dazu soll insbesondere der Welternährungstag, das ist der Welthungertag, am 16. Oktober jährlich genutzt werden, um möglichst viele Menschen in Deutschland zur aktuellen Ernährungssituation in der Welt zu informieren und mit unterschiedlichen Aktivitäten darauf aufmerksam zu machen. Mindestens jeder neunte Mensch weltweit leidet Tag für Tag an Hunger. Jedes vierte Kind unter 5 Jahren ist mangelernährt. Aber Hunger ist keine Folge eines unveränderbaren Schicksals. Die Referentin für Landwirtschaft und Ernährung vom bischöflichen Hilfswerk Miserior, Sarah Schneider, sagt, Menschen hungern, weil sie arm sind, keinen Zugang zu Lebensmitteln haben, weil ihre natürlichen Grundlagen verändert oder zerstört sind und nicht zuletzt unglaublich, weil die westlichen Länder zu viel produzieren. Daher fordert Miserior gutes Essen für alle. Denn während 2 Milliarden Menschen auf der Welt an Mangelernährung leiden, sind fast 2 Millionen Menschen übergewichtig. Das Recht auf Nahrung wird milliardenfach verletzt. Zugleich geht ein Drittel der globalen Ernte verloren, indem sie verdirbt oder weggeworfen wird. Ja, ein interessantes, spannendes Thema, über das wir heute mit Frau Sarah Schneider sprechen werden. Grüß Gott, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns aus Aachen zugeschaltet sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Schneider ist im Jahr 1987 geboren und in Baden-Württemberg aufgewachsen. Das Studium der internationalen Entwicklung absolvierte sie in Wien. Später folgten Auslandsaufenthalte in Peru, Kuba und anderen Ländern Lateinamerikas. Danach folgte ein Praktikum bei der WHO in Genf und seit dem Jahr 2014 arbeitete sie zum Internationalen Jahr der familienbetriebenen Landwirtschaft im Regionalbüro der FAO, das ist das Welternährungsorganisationsbüro der FAO in Chile. Und seit 2015, ist sie bei Miserior als Referentin für Landwirtschaft und Ernährung tätig. Ja, schön, dass Sie hier sind, Frau Schneider. Und jetzt falle ich gleich sozusagen mit der ersten Frage ein. Und zwar, wir haben jetzt so viel von Hunger gehört. Wie definiert sich denn Hunger? Wir haben jetzt von Hunger gehört, wo Menschen unter Mangelerscheinungen leiden. Wie differenziert man jetzt Hunger?
Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung für das heutige Gespräch. Zu der Frage, also eine Unterscheidung zum Beispiel ist zwischen dem chronischen Hunger und dem akuten Hunger. Chronischer Hunger bedeutet, wenn Menschen über einen langen Zeitraum hinweg nicht genug Nahrung zur Verfügung haben. Akuter Hunger, das ist das, was wir vor allem auch aus den Medien kennen. Das ist Hunger, der verursacht wird durch zum Beispiel Naturkatastrophen, durch Dürre, durch Überschwemmungen, aber auch durch Kriege zum Beispiel. Also wo Menschen über einen kürzeren Zeitraum abgeschnitten sind von der Nahrungsversorgung. Oder auch wenn es zum Beispiel zu Ernteausfällen kommt bei Kleinbauern, die sich selbst ernähren und die dann nur temporär unter Hunger leiden. Also das ist einmal eine ganz zentrale Unterscheidung, chronisch und akut. Und dann geht es natürlich einmal, so wie es auch die FAO berechnet, da geht es um die Nahrungskalorien. Also es wird geschaut, haben die Menschen mehr als 2000 oder ich glaube es ist etwas mehr Nahrungskalorien täglich zur Verfügung, und wenn nicht, werden sie als Hungernde, also wenn das für einen gewissen Zeitraum zutrifft, werden sie als Hungernde gezählt. Wobei mittlerweile in der Diskussion um Hunger gesagt wird, dass es nicht allein eine Frage der Nahrungskalorien sein kann, sondern auch die Qualität und auch die Vielfalt der Nahrung zentral ist. Also wenn man sich den Zugang zu einer ausgewogenen, vielfältigen und langfristig gesunden Ernährung anschaut, dann sind es tatsächlich nicht mehr allein die 690 Hungernden, die jetzt dieses Jahr erfasst worden sind, sondern dann sind es 3 Millionen Menschen, die sich keine vielfältige, langfristig gesunde Ernährung leisten können.
Ja, das Hilfswerk Miserio, das steht auch gegen den Hunger ein. Das heißt, es bekämpft den Hunger. Wofür steht es denn noch? Also was ist sozusagen das Core, das Herz von Miserio?
Ganz zentral für Miserio ist der Kampf gegen Hunger und Armut in der Welt. Und Hunger und Armut hängt ganz eng zusammen. Also ein Mensch, der arm ist, hat in der Regel auch nur beschränkten Zugang zu Nahrungsmitteln. Das war auch der Gründungsauftrag von Miserio, also sich gegen Hunger, Krankheit und Armut in der Welt einzusetzen. Und das Thema, ja, also alle drei Themen sind auch in der Gegenwart äußerst präsent, und wir arbeiten nach wie vor zu allen drei Themenbereichen.
Ja, da werden wir jetzt auch dann noch tiefer in Kürze einsteigen. Da gibt es ja viele neue Sachen, die auch erst letzte Woche ganz aktuell brandneu sozusagen rausgekommen sind. Der Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel sagt, angesichts der aktuellen weltpolitischen Situation mit existenziellen Krisen wie dem Klimanotstand, brennenden Regenwäldern, 690 Millionen chronisch Hungernden, das haben Sie vorhin erklärt, schutzlosen Geflüchteten und der die weltweiten Missstände nochmals offenlegende Corona-Pandemie, kommt die Enzyklika des Papstes mehr als zur rechten Zeit, sagt Pirmin Spiegel. Und sein Schreiben des Papstes, das mit der Zeile über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft untertitelt ist, kann im besten gemeinsamen Sinn all diejenigen den Rücken stärken, die sich gesellschaftlich überall auf der Welt, jenseits von Religions- und Landesgrenzen, tagtäglich für den Erhalt der Schöpfung einsetzen, Menschenrechtsverletzungen anprangern und sich nicht selten darüber in Lebensgefahr begeben. Und das Hilfswerk Miserio, wir haben es schon von Ihnen gehört, Frau Schneider, versucht weltweit den Hunger zu bekämpfen und steht für eine Zukunft ohne Hunger. Letzte Woche kam ja auch das neue Positionspapier von Miserio heraus. Da werden wir gleich in Kürze darauf eingehen. Vorher möchte ich jedoch noch eine Frage anknüpfen. Und zwar habe ich gelesen, dass eigentlich das Ziel gesetzt wurde, dass bis zum Jahr 2030 es keinen Hunger mehr auf der Welt geben soll. Ist das dann überhaupt noch realistisch, oder wo stehen wir jetzt heute bei der Hungerbekämpfung?
Ja, so wie es derzeit ausschaut und nach den Zahlen, die die FAO dieses Jahr auch veröffentlicht hat, sieht es leider nicht so aus. Also im Gegenteil, ne? Wir haben seit 2014 steigen die Zahlen der hungernden Menschen weltweit an. Und das Ziel, dass sich im Jahr 2015 die Weltgemeinschaft, also alle Staaten gemeinsam, haben sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Hunger weltweit zu beenden und eine gute Ernährung für alle Menschen zu ermöglichen. Also das ist eins der Nachhaltigkeitsziele. Und dieses Nachhaltigkeitsziel Nummer 2 wird den aktuellen Prognosen zufolge so nicht erreicht werden. Also die FAO sagt ganz deutlich, ohne eine umfassende Kehrtwende oder Trendumkehr wird das SDG 2 nicht erreicht. Mhm.
Und wie sieht denn diese...
In den Prognosen,
Entschuldigung,
ist jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, die sich ja auch auf die Ernährungssituation von vielen Menschen ausgewirkt hat und auswirkt. Dieses ist da noch gar nicht mitberechnet. Ne? Und trotzdem, wenn man sich den Zeitstrahl anschaut, dann werden wir im Jahr 2030 fast 850 Millionen Hungernde haben, vielleicht durch Corona sogar mehr. Das heißt, es ist dringend nötig, hier umfassend anders zu steuern.
Ja, wird dieses neue Papier, es kam ja jetzt letzte Woche, da hatten Sie noch sehr, sehr viel um die Ohren. Es kam das neue Positionspapier heraus von Miserio und es war auch eine Pressekonferenz. Inwiefern kann dieses neue Papier, über das wir uns noch mehr unterhalten werden, überhaupt da helfen, dass das schneller geschieht? Oder was muss denn überhaupt passieren? Was erfordert denn eine Welt ohne Hunger?
Das Ziel, mit dem wir auch das Positionspapier geschrieben haben, ist wirklich, dass es einen Weckruf darstellt. Also mit den Prognosen, die uns vorliegen und jetzt zum diesjährigen Welternährungstag zu informieren und zu sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird die Zahl der Menschen, die weltweit Hunger leiden, ansteigen. Und das heißt, wir richten uns hier insbesondere auch an die Bundesregierung, aber auch an die Staatengemeinschaft, also auch an die UN und Regierungen weltweit, ihr Engagement gegen den Hunger noch mal zu hinterfragen. Also es gibt ein Engagement, aber wir sehen, dass es nötig wäre, den Ansatz zu hinterfragen. Also wir glauben, es ist seit dem Zweiten Weltkrieg, gibt es Hungerbekämpfung, gibt es ein internationales Commitment, gemeinsam Hunger zu besiegen. Und nichtsdestotrotz, über die Jahre hinweg ist Hunger punktuell gesunken und wieder angestiegen. Aber wir haben es nie geschafft, eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Und wir sehen, dass es zentrale Sachen gibt, die bislang nicht ausreichend angegangen werden, wie zum Beispiel die strukturellen Ursachen von Hunger, ne? Also zum Beispiel Armut, Ausgrenzung, Diskriminierung, wenn zum Beispiel gesellschaftliche Gruppen wie Indigene in Brasilien ausgegrenzt werden von der Politik, wenn sie von ihrem Land vertrieben werden, dann werden diese Menschen Hunger leiden. Und das sind so diese strukturellen Hintergründe von Hunger, die Politik nicht ausreichend in den Blick nimmt. Und deshalb ist es aus unserer Sicht nicht genug, einen großen Gipfel zu machen, wo sich die Regierungen treffen und sagen, so und so viel Geld können wir in die Hungerbekämpfung stecken, wenn nicht der Ansatz geändert wird. Also wenn nicht Hungernde selber mehr mitreden können, also vertreten über zivilgesellschaftliche Gruppen, die helfen können, politische Programme so auszugestalten, dass sie wirklich das bewirken, was die Zielgruppe, was die Hungernden selbst brauchen.
Mhm. Chronischer Hunger, so sagt Miserio, bedeutet, dass die zum Überleben erforderliche Nahrung in Menge und Qualität nicht ausreicht. Das ist für viele Menschen in vielen Ländern des globalen Südens der Fall. Und ein Dr. Joseph Ayambila Anakbila aus der katholischen Diözese in Ghana, er spricht aus praktischer Erfahrung und er weiß, dass eine wirksame Hungerbekämpfung durch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken möglich ist, die auf Sicherung des nachhaltigen Zugangs zu Wasser und auf Innovationen beruhen. Und da sind ja auch Kleinbauern und Kleinbäuerinnen mit inbegriffen. Müsste man, wenn Sie das jetzt gesagt haben, dass man auch die Stimmen berücksichtigen sollte? Inwiefern sollte man auch auf die Erfahrung von Kleinbauern auch mehr hören?
In der Arbeit von Miserio ist es ganz zentral, auf die lokale Zivilgesellschaft zu hören. Also das ist ja unser Ansatz in den Projekten, die wir unterstützen, dass sie vor Ort geführt werden, dass die Projekte von Organisationen vor Ort gestaltet und umgesetzt werden, weil wir der Überzeugung sind und weil das auch die Erfahrung zeigt, dass die Menschen vor Ort am besten wissen, was hilft, was wirkt und wie dann zum Beispiel auch Hunger ganz konkret bekämpft werden kann. Und drum sind solche Statements wie jetzt hier von der Partnerorganisation aus Ghana, das ist für uns wichtig, um zu sehen, was in der Praxis tatsächlich funktioniert.
Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrugger und wir sind heute im Gespräch mit Sarah Schneider. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei Miserior, beim Bischöflichen Hilfswerk in Aachen. Und wir sprechen heute über den Welthungertag, gutes Essen für alle. Wir haben jetzt schon zur Einführung einiges gehört. Das sind erschreckende Zahlen. Ja, die einem wirklich tief ins Herz stechen. Meine Frage ist jetzt an Sie. Letzte Woche hatten Sie eben das neue Positionspapier herausgebracht von Miserior. Und der erste Schritt in diesem Papier, also mit Menschenrechten gegen den Hunger statt Vereinnahmung durch Konzerne, was ist denn das Fatale an einer Vereinnahmung durch Konzerne? Weil das hat ja, denke ich, auch mit diesen Kleinbauern zu tun. Wie sehen Sie das aus eigener Erfahrung?
Wir sehen das in der landwirtschaftlichen Entwicklung, also gerade auch wenn es um Lateinamerika, Asien oder Afrika geht, dass die Regierungen in vielen Fällen auf eine landwirtschaftliche Entwicklung setzen, die Kleinbauern, also die kleine und mittlere Betriebe, nicht in diese Entwicklung mit einbezieht. Also die sagen, kleinbäuerliche Landwirtschaft, Familienbetriebe, eine Landwirtschaft ist nicht rentabel. Wir fördern stattdessen groß angelegtes Agribusiness aus. So, das bekannte Beispiel ist zum Beispiel aus Brasilien, Argentinien, Paraguay, der Sojaanbau für den Export, wo dann große Landstriche umgewandelt werden, um Monokulturen anzubauen. Also in erster Linie Soja, häufig gentechnisch verändert, oder auch Mais. Also es sind eigentlich vor allem Mais und Soja. Und das wird dann für den Weltmarkt exportiert. China ist mittlerweile ein großer Abnehmer davon, aber zum Teil auch Europa. Und die lokale Landwirtschaft hat häufig das Nachsehen. Also Politiken, die eigentlich die kleinbäuerlichen Betriebe bräuchten, also für eine gute ländliche Entwicklung, eine gute ländliche Infrastruktur, die werden hinten angestellt und die kleinen Betriebe können in vielen Fällen nicht überleben oder werden auch in manchen Fällen tatsächlich gewaltsam vertrieben für eine große Plantage oder ein großes Feld, das für den Export produziert.
Dahinter stehen dann die großen Konzerne oder wer vertreibt denn diese armen Bauern, diese armen Familien von ihren Ländern?
In manchen Fällen ja, also wenn es zum Beispiel eine Kaffeeplantage ist oder eine Plantage für Palmöl, dann sind das manchmal ganz, ganz konkrete Unternehmen, die da dahinter stehen. Es sind aber zum Teil auch komplizierte Strukturen, wie das ein lokales Unternehmen im Auftrag von einem internationalen Konzern vor Ort handelt und sich dadurch eventuell auch der internationale Konzern aus der Verantwortung ziehen kann und die Verantwortung an das lokal handelnde Unternehmen abgeben kann.
Ja, es ist ja eigentlich grotesk, weil es heißt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Man hört es ja immer, das ist der große Slogan. Eigentlich wäre das ja dann die Hilfe zur Selbsthilfe, wenn Kleinbauern wirklich ihren Bereich haben, wo sie immer mehr ausbreiten können und die Umgebung ernähren, oder?
Also vor allem, weil zum Beispiel in Subsahara-Afrika und auch in großen Teilen von Asien ist tatsächlich die kleinbäuerliche Landwirtschaft mit bis zu 5 Hektar ist, die einen Großteil der verfügbaren Lebensmittel in den Regionen produziert. Also steckt ein großes Potenzial darin und mit dem entsprechenden Zugang zu Bewässerung, auch Zugang zu Land und offiziellen Landtiteln auch, mit einem Ausbau der lokalen Infrastruktur für Vermarktung, Verbesserung der Lagerungsmöglichkeiten. Damit kann wirklich viel erreicht werden. Und also ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel in Brasilien eine Partnerorganisation von uns, wo wir Familien auch besucht haben und die über ein staatliches Programm Zugang hatten zu Weiterverarbeitungsmaschinen und die dann in der Lage waren, ihre eigene Milch weiterzuverarbeiten zu Käse oder die mit Agroforstsystemen gearbeitet hatten und dadurch viele Früchte bei sich zu Hause hatten und die dann Maschinen hatten zur Weiterverarbeitung für Fruchtpüree, was dann an die Schulen verteilt wurde für die Schulernährung. Also da gibt es ganz gute Ansätze, die zum Beispiel in Brasilien auch politisch gefördert wurden, also durch die Regierung, und wo man sieht, dass das für die bäuerliche Landwirtschaft vor Ort großes Potenzial hat.
Jetzt gibt es auch diese Brot für die Welt fordern in einem Bündnis 46 Organisationen eine radikale Kehrtwende zu machen. Worum geht es in diesem Bündnis von 46 Organisationen?
Die 46 Organisationen tragen dieses Positionspapier mit, das letzte Woche jetzt am Freitag veröffentlicht wurde. Und das heißt, es gibt einen gemeinsamen Konsens, dass verstärkt auf andere Ansätze gesetzt werden müsste. Und wir haben im Groben 11 Schritte beziehungsweise darunter auch mehrere politische Empfehlungen genannt, wo wir sagen, in welchen Bereichen aus unserer Sicht was passieren müsste. Und das eine ist eben ganz zentral, dass Menschenrechte an erster Stelle stehen müssen, also dass zum Beispiel Land, dass Menschen nicht von ihrem Land vertrieben werden dürfen, dass wenn Menschen durch, also zum Beispiel auch in der, es gibt groß angelegte Entwicklungsprojekte, also aus der internationalen Zusammenarbeit, die dann zum Teil auch nachteilige Effekte auf die lokale Bevölkerung haben können. Oder ein Beispiel sind zum Beispiel auch diese großen Staudammprojekte, wo klar ist, dass ein großer Teil von dem Fluss im Anschluss nicht mehr nutzbar ist für die lokalen Fischervölker und wo man dann sagt, diese Menschen müssten, also es müsste im Vorab so Risiko erhoben werden, also wie werden sich so Megaprojekte auswirken auf die lokale Bevölkerung und wenn es negative Auswirkungen hat, dann müssten diese Menschen auch die Möglichkeit haben, sich zu beschweren und entschädigt zu werden. Und wir sehen, dass das Thema Menschenrechte nicht an vorderster Stelle steht in der Politik. Menschenrechte würde auch bedeuten, dass man insbesondere die Verletzlichsten an erste Stelle stellt, also dass man auch die Entwicklungspolitik nach diesen Gruppen ausrichtet und dass man ihnen stärkeres Gehör verschafft.
Wie ist das dann möglich? Wie können Menschenrechte wieder an die erste Stelle gesetzt werden? Was müsste hier von Seiten der Regierung oder der Bundesregierung jetzt hier in Deutschland konkret, aber auch weltweit passieren, damit es überhaupt passiert? Weil wir sind ja weit davon entfernt noch.
Es könnte ein entsprechendes Commitment geben, also im Ministerium könnte die Stelle für Menschenrechte gestärkt werden. Und es gibt natürlich auch viele internationale Verhandlungen, wo sich gerade auch die deutsche Bundesregierung sehr stark für Menschenrechte einsetzen kann, wo es dann auch andere Regierungen gibt, die weniger auf Menschenrechte pochen. Und da ist es ganz wichtig, progressive Regierungen zu haben. Und Deutschland macht das in der Regel auch, dass man in solchen diplomatischen Runden die Menschenrechte an erste Stelle stellt.
Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Sie hören uns von Flensburg bis Passau, von Görlitz bis Freiburg, dank der neuen Radiotechnik DAB+. Und wir sind heute im Gespräch mit Sarah Schneider, Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei Miserio in Aachen. Und unser Thema, Sie haben schon gehört, ist der Welthungertag, gutes Essen für alle. Wir haben jetzt gehört, dass die Vereinten Nationen prognostizieren, dass ohne eine radikale Kehrtwende bei der Hungerbekämpfung im Jahr 2030 150 Millionen Menschen mehr hungern leiden werden als heute. Und darüber wollen wir uns weiterhin unterhalten. Wir wollen hineinschauen in die Positionspapiere, die letzte Woche rausgekommen sind. Und gleich nach der Musik geht es bei uns weiter. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet zum Welthungertag. Gutes Essen für alle. Und wir sind im Gespräch mit Sarah Schneider. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei Miserio, bei dem bischöflichen Hilfswerk in Aachen. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Hunger und ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden fordert die Bundesregierung in einem Positionspapier auf, ihren Einfluss zu nutzen, damit die globalen Ernährungssysteme in Zukunft gerecht, agrarökologisch und demokratisch ausgerichtet werden. Der Einsatz neuer und alter Gentechnik in der Entwicklungszusammenarbeit soll ausgeschlossen Landarbeiter und Landarbeiterinnen vor Ausbeutung besser geschützt und die Vereinnahmung der Politik durch Konzerne verhindert werden. Ja, Frau Schneider, wir haben jetzt schon von dem ersten Schritt gehört, eben diese Großkonzerne. Der zweite Schritt wäre dann die Agrarökologie statt Agrobusiness fördern. Warum ist das so wichtig und was steckt dahinter?
Das ist natürlich eine Riesentransformation, die da stattfinden muss. Und das ist aber seit ein paar Jahren passiert da einiges zum Thema Agrarökologie, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir vor verschiedenen Krisen stehen, also einmal dem Klimawandel, dem Artensterben, Biodiversitätsverluste, Verlust der Bodenfruchtbarkeit und so weiter. Also es gibt, wir kommen so an verschiedene planetarische Grenzen und also das Konzept der Agrarökologie, was ursprünglich aus der Wissenschaft kommt, hat das Potenzial, Landwirtschaft ökologisch so auszurichten, dass es besser mit den lokalen Ökosystemen harmoniert und wir die negativen Effekte, die eine stark industrialisierte Landwirtschaft langfristig hat, dass man die verhindern kann. Und das sieht natürlich in jeder Weltregion anders aus, also auch wie so eine Transformation stattfinden kann. Und auch die Debatten, die es dazu gibt, sind auch in jeder Region etwas unterschiedlich. International wird es eben diskutiert, auch auf Ebene der FAO. Und dazu sind wir eben mit der Bundesregierung auch in Kontakt, ist, dass vor allem die Entwicklungszusammenarbeit, die ja im globalen Süden gerade auch die schwächere Bevölkerung auf dem Land unterstützen soll, dass diese Entwicklungszusammenarbeit vor allem auch auf agrarökologische Ansätze setzt. Miserio fördert in vielen Projekten agrarökologische Ansätze. Und wir sehen davon sehr, sehr viele positive Ergebnisse. Ja, das haben wir auch vor 2 Jahren untersucht in einer lang angelegten Studie. Und die hat sehr, also es war sehr interessant zu sehen, was da so für, was da für ein Potenzial drin steckt, aber natürlich auch, auf was muss man achten, was sind auch Schwierigkeiten, damit so eine Transformation gelingt.
Mhm,
also davon kann ich gerne noch berichten, von dieser Studie, die wir da gemacht haben.
Genau, da wollte ich gerade nachhaken, was für positive Ergebnisse waren da, beziehungsweise Sie können da gerne jetzt gleich auf die Studie eingehen.
Wir hatten uns in drei Regionen, die semi-arid sind, also relativ trocken. Niederschlag ist sehr ungleich über das Jahr verteilt. Also in klimatisch schwierigen Regionen haben wir uns kleinbäuerliche Betriebe angeschaut. Und zwar einmal in Indien, im Senegal und im Nordosten von Brasilien. Und in jeder Region gab es dann eine Vergleichsstudie, also es wurden verglichen agrarökologisch arbeitende Betriebe mit konventionell arbeitenden Betriebe, also beides eher kleinere bäuerliche Betriebe. Und es war natürlich auch in jeder Region ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt hat sich gezeigt, dass die Betriebe ihre Produktion diversifizieren konnten, dass die Einkommen gestiegen sind, dass insbesondere die ärmsten Haushalte die höchsten Einkommenszuwächse verzeichnen konnten, dass sich die Familien selber besser ernährt haben, weil sie also einmal auch für sich produziert haben und die Überschüsse dann auf dem Markt verkaufen konnten. Dass das agrarökologische Konzept auch also viel auf Beratung setzt und Stärkung des lokalen Wissens, waren auch also zum Beispiel in Indien wurde vor allem mit Frauen gearbeitet, die dann entsprechend die Führung für verschiedene Sachen übernommen hatten oder auch die sonst in der Landwirtschaft eigentlich eher wenig zu sagen haben, die dann anerkannt wurden in ihrer Rolle, die über die Beratung, die dann Wissen hatten, was sie dann selber auch wieder teilen konnten. Also da hat man auch sozial gesehen, dass es die Menschen total gestärkt hat.
Also wenn dieser Aspekt mehr sozusagen nachhaltig, für den nachhaltig mehr gesorgt würde, gestärkt würde, würde auch, glaube ich, sehr viel auch aufbrechen an Neuem und Positiven.
In Indien haben sie zum Beispiel auch berichtet, dass sonst in vielen Familien die Männer für einige Monate im Jahr abwandern mussten, um woanders zu arbeiten, also weil der Betrieb die Familie nicht genug ernähren konnte. Und in einigen Betrieben war das dann nicht länger nötig. Also sie hatten dann selber genug Bedarf an Arbeitskraft, konnten sogar noch weitere Leute einstellen. Und der Betrieb war dann eben ökonomisch so rentabel, dass diese Abwanderung nicht mehr nötig war.
Etwas, was mir ins Auge gestochen ist in dem Positionspapier, das war diese grüne Revolution. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erklären, was das dann war. Inwiefern da auch, ich habe auch gelesen, Melinda und Bill Gates waren da involviert. Aber es heißt dann auch, die von den Ländern des globalen Nordens zur Bekämpfung des Hungers und Armut in der Welt vorangetrieben wurde, also die grüne Revolution. Aber hat sich leider als Misserfolg erwiesen. Warum? Warum ist es gescheitert?
Seit den 70er Jahren wurde es auch in der internationalen Debatte wurde sehr stark der Ansatz der grünen Revolution propagiert.
Was heißt das eigentlich? Weil vielleicht hat das noch niemand gehört.
Genau, also grüne Revolution steht dafür, dass mit dem Einsatz von Düngemitteln, von verbessertem Saatgut, mit Bewässerung und mit dem Einsatz von Pestiziden und Maschinen die landwirtschaftliche Produktion gesteigert wird. Was wir ja auch aus der Geschichte von Deutschland, wo ja auch diese Industrialisierung stattgefunden hat, können wir auch sagen, so ja, es stimmt, damit wird die landwirtschaftliche Produktion wurde auf jeden Fall vorangetrieben. Für die Länder des globalen Südens wurde das dann auch so als beste Lösung vorgeschlagen. Die Rockefeller Stiftung aus den USA hat das auch finanziell gefördert und politisch, also wurde es sehr stark propagiert. Es hat aber auch bedeutet für, also zum Beispiel in Indien wurde es auch in, also vor allem in Regionen, die ein guter Standort sind für Landwirtschaft, also weniger die marginalen Regionen mit einem schlechteren Boden, das war nicht die attraktive Ecke für die Grüne Revolution, sondern so die Gunstregionen. Und da wurde zum Beispiel in Indien, in der Region von Punjab, wurde dann im großen Stil Baumwolle angebaut. Also das war so das Paket der Grünen Revolution, zum Beispiel für Indien oder auf den Philippinen Reisanbau, nicht mehr traditionell mit den Terrassen, sondern eben auch im großen Stil mit dem Einsatz von Düngemitteln und wo nötig Pestiziden und so weiter.
Und dennoch war es ein Misserfolg. Und woran lag es dann direkt?
Wegen einmal den verschiedenen ökologischen Folgen, also einmal, dass es einfach ein sehr invasives System ist, das auch in seiner Produktionsform vor allem kleinere und mittlere Betriebe, die nicht auf dieses Modell umstellen konnten, so einfach, dass diese dann verdrängt und ausgelöscht hat. Also Kleinbauern hatten zunehmend Landkonfliktprobleme. Dann kommt hinzu, dass nicht immer Nahrungsmittel angebaut werden, wie zum Beispiel in Indien die Baumwolle. Der Punjab ist eine Region, wo ganz viele Menschen an verschiedenen gesundheitlichen Erkrankungen durch Pestizide leiden. Es ist auch die Region, wo sich viele Kleinbauern verschuldet haben, weil sie Saatgut, Pestizide, Düngemittel zu teuren Preisen einkaufen mussten und in Zeiten, wo die Ernte schlecht ausgefallen ist oder wo die Weltmarktpreise nicht genug ergeben haben für ihre Ernte, wo sie sich dann verschuldet haben, also wo sie dann in diesen Verschuldungskreislauf reinkamen. Und in Indien sind auch diese Selbstmorde von Bauern in dieser Region, das ist auch weltweit bekannt geworden. Also es ist ein Produktionsmodell, das insbesondere für kleinere Betriebe sehr risikobehaftet ist.
Und wie sieht jetzt Miserio da, also wie kann jetzt Miserio sozusagen diesen Plan umkrempeln? Nochmal ganz kurz, dass er sozusagen jetzt sozusagen einen Neuansatz findet und gelingt und auch Kleinbauern unterstützt. Was haben Sie da im Positionspapier hierfür dann noch zusätzlich festgelegt?
Also in unserer Arbeit fördern wir ja ganz, ganz andere Sachen, also wirklich eher lokal und mit dem Fokus auf die kleinen Betriebe und die vulnerablen gesellschaftlichen Gruppen. Wofür wir uns einsetzen im Dialog mit der Bundesregierung oder auch mit dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, dass wir versuchen, sie auf die Risiken von diesem Modell für die Länder des globalen Südens aufmerksam zu machen und dass gerade die staatliche Entwicklungszusammenarbeit viel stärker agrarökologische Ansätze fördern sollte, womit sie jetzt mittlerweile auch anfängt. Und dass Kooperationen mit Agrarunternehmen sehr kritisch zu beobachten sind, weil es Evaluierungen gibt, also auch vom Deutschen Evaluierungsinstitut, die zeigen, dass in vielen Fällen es gibt zunehmend Kooperationen mit staatlichen und privaten Geldern, also auch für Entwicklungsprojekte. Und die zeigen, dass diese Projekte auch zu einem großen Teil dem Unternehmen nutzen und dass tatsächlich die Entwicklungsziele eher hinten angestellt werden.
Und was könnte denn jetzt das BMZ, das hört man oft, wenn man in das Positionspapier reinschnuppert, in das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, das ist BMZ, tun, damit wirklich das besser gelingt? Inwiefern kann das eine Zwischenstelle sein, wo was vorwärts geht?
Also wie gesagt, das BMZ hat bereits angefangen, auch mehr zu Agrarökologie zu arbeiten. Es gibt jetzt mehrere agrarökologische Wissenszentren in verschiedenen Regionen Afrikas und auch mit Indien ist das BMZ dazu im Austausch. Was aus unserer Sicht noch stärker passieren könnte, ist die Einbeziehung von den Zielgruppen, also dass man versucht, Mechanismen zu schaffen, worüber mehr Mitsprache möglich ist, also um wirklich die Zielgruppe, also die Menschen, um die es in den Projekten gehen soll, dass sie auch mitreden können, was es im Endeffekt ist, was sie brauchen für ihre Entwicklung vor Ort.
Also Land umverteilen statt Landkonzentration vorantreiben, das war auch ein Stichwort. Was fällt Ihnen dazu noch ein?
Landrechte ist ein Thema, das auch in der Politik vernachlässigt wird. Aus unserer Sicht müsste dem Thema viel mehr Beachtung geschenkt werden. Wie gesagt, auch Hunger und Landlosigkeit hängen eng zusammen. Und mit dem Trend, dass auch Entwicklungshilfe immer stärker finanzialisiert wird, also dass zunehmend es wird versucht, Sachen zu fördern, die auch einen entsprechenden finanziellen Anreiz dann schaffen. Und da sehen wir, dass zum Beispiel Ansätze wie eine Landreform oder Landtitel sichern, da gibt es nicht unbedingt ein finanzielles Interesse dran. Nichtsdestotrotz sind es politische Maßnahmen, die für die Hungerbekämpfung an erster Stelle stehen müssten. Und wir sehen, dass solche grundlegenden Maßnahmen zunehmend nach hinten rücken. Und stattdessen schaut man, wo man in Kooperation mit großen Stiftungen wie der Bill und Melinda Gates Stiftung oder mit der Allianz für das Agrobusiness in Afrika oder wie man mit Unternehmen wie Bayer und anderen deutschen Unternehmen, wie man gemeinsam große Entwicklungsprojekte in den Ländern macht. Und aus unserer Sicht kommen da Sachen wie zum Beispiel Landumverteilung und so weiter, also so ganz grundlegende Sachen, wo man die Menschen in die Lage versetzen würden, sich selbst zu versorgen. Sowas wird dann hinten angestellt.
Beziehungsweise zum Teil sogar entzogen. Also auch ein weiterer Aspekt, glaube ich, steht im Papier: Saatgutvielfalt oder agrarökologische Klimaanpassung statt das Klima anzuheizen durch Agrobusiness. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den Sie da mit hineinbeziehen würden in diese Sparte, oder?
Genau.
Oder wollen Sie dazu noch kurz was sagen?
Nein, es sind alles natürlich große Themenbereiche. Genau. Ne? Auch das Thema Saatgut in vielen Regionen, zum Beispiel, also gerade auch Afrika, Subsahara, ist das bäuerliche Saatgut nach wie vor sehr wichtig und auch gerade für einheimische Sorten. Und es werden gerade zunehmend neue Saatgutgesetze veranlasst, die es den Bauern und Bäuerinnen nicht mehr möglich machen, ihr eigenes Saatgut zu verwenden. Stattdessen sollen sie Saatgut kommerziell einkaufen. Und nach unserer Erfahrung, also zum einen sind diese bäuerlichen Sorten in vielen Fällen an den lokalen Standort gut angepasst. Wir fragen uns, inwiefern das kommerzielle Saatgut tatsächlich gut genug an die Standorte, wo dann die Kleinbauern tatsächlich auch ansäen. Ne? Also häufig haben sie nicht die Gunststandorte, sondern leben eher in marginaleren Regionen, entweder in Hanglage oder mit weniger fruchtbaren Böden oder haben keinen Zugang zu Bewässerung. Und wo die alten Sorten häufig besser für diese Bedingungen entwickelt sind und wo es nicht so klar ist, was das kommerzielle Saatgut dann, also wie gut es tatsächlich performen kann unter den Bedingungen der Kleinbauern. Und es ist natürlich ein Risiko, weil dieses Saatgut zugekauft werden muss.
Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet zum Welthungertag Gutes Essen für alle. Und wir sind im Gespräch mit Sarah Schneider. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei Miserior in Aachen. Ja, und nun laden wir auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, dass Sie vielleicht noch ein paar Fragen stellen können. Das Thema ist sehr, sehr umfassend. Wir könnten hier sicher noch stundenlang sitzen und uns unterhalten. Wenn Sie sich noch einbringen wollen, können Sie das tun. Unser Hörertelefon steht Ihnen jetzt offen unter der 089-517-008-008. 089-517-008-008. Ja, und ich hatte noch eine Frage an Sie, Frau Schneider. Wie kann den Menschenrechten Vorrang vor Profitgier gegeben werden? Ist das nicht oft sehr weit weg von der Realität? Profitgier ist immer ein Thema. Wir haben angefangen mit den Großkonzernen. Wie sieht es jetzt für Sie mit dem neuen Positionspapier aus? Haben Sie da mehr Hoffnung, dass es konkreter angegangen werden kann?
Also ich glaube, das Thema Menschenrechte ist immer zentral, das einzufordern. Und ich glaube auch, dass es eine Rolle von uns als Zivilgesellschaft ist, Menschenrechte hochzuhalten und insbesondere auch Regierungen über zu kommunizieren, dass Menschen per se Menschenrechte, also Rechte innehaben und quasi wir alle Träger und Trägerinnen von gewissen Rechten sind und dass es die Aufgabe von Regierungen ist, diese Rechte der Menschen umzusetzen. Also sie sind quasi hier diejenigen, die in der Pflicht stehen, was zur Umsetzung dieser Rechte zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz grundsätzliches Verständnis, was wir immer wieder versuchen, an die Politik ranzutragen.
Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Die Leitungen sind jetzt frei, wenn Sie Fragen haben an Frau Sarah Schneider. Es geht heute um den Welthungertag. Dieser wird jedes Jahr am 16. Oktober jedes Jahr begangen, damit wirklich der Hunger immer kleiner wird in der Welt. Wir haben es gehört, es ist sehr, sehr schwierig, gutes Essen für alle zu haben. Miserior, das bischöfliche Hilfswerk in Aachen, setzt sich sehr dafür ein. Natürlich auch das Hilfswerk Miserior weltweit. Jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt, ein heikler Punkt, Nahrungsmittel, Spekulation und Schuldendienst. Was für einen Weg sehen Sie hier?
Also ganz zentral ist natürlich, dass diese Regel mit Essen spielt man nicht und auf Essen oder Nahrungsmittel sollte nicht spekuliert werden, dass das wieder zur Regel wird. Das wäre ganz, ganz zentral. Und auch das zum Thema Verschuldung, also dass nach wie vor viele Entwicklungs- und Schwellenländer kritisch bis sehr kritisch verschuldet sind, dass man das angeht und versucht, hier den Ländern die Bürde zu nehmen und zum Beispiel insbesondere den ärmeren Ländern Schuldendienstzahlungen zu erlassen, damit sie in der Lage sind oder vielleicht auch unter der Bedingung, dass sie sich unter anderem auch um die Ernährungslage in ihrem Land entsprechend kümmern.
Ja, und nach der Musik werden wir noch ein anderes Thema angehen. Es ist das Thema Nahrungsmittelverschwendung, Wegwerfgesellschaft beziehungsweise unnötige Verschwendung von Ressourcen. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Wir sprechen heute zum Welthungertag, gutes Essen für alle. Wir sind im Gespräch mit Sarah Schneider, Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei Miserior. Wir haben gerade vorhin angesprochen, dass es ein großes Problem gibt mit unnötiger Verschwendung von Ressourcen. Bis zu 50% der weltweiten Lebensmittelproduktion landen einer Studie zufolge wegen falscher Lagerung und übertriebenem Konsum im Müll. Von den jährlich produzierten 4 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln würden 30-50% gar nicht gegessen, bemängelte in London ansässige Institution für Mechanical Engineerings in ihrem Bericht. Das Essen, das verwendet werden könnte, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, ebenso wie die heute Hungernden, sagte der Leiter der Abteilung Energy und Umwelt des Institutes, Tim Fox. Ja, was würden Sie dazu sagen? Warum ist das so ein Problem? Beziehungsweise auch, wie kann hier Gerechtigkeit geschafft werden? Inwiefern kann man das mit, kann es eine Lösung hier auch in diese Richtung geben?
Die Zahlen, die Sie eben genannt haben, zeigen ja nochmal ganz deutlich, dass wir tatsächlich nicht ein Produktionsproblem auf der Welt haben, sondern also dass genug produziert wird. Auch dazu gibt es Zahlen, also es wird derzeit genug produziert, um alle Menschen an sich satt zu machen. Und dass 30-50% der Lebensmittel nicht konsumiert wird, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das man mit entsprechenden Strategien auch durchaus beheben könnte. Und
wie wären denn diese Strategien? Was wären das für Strategien?
Das Gute ist, dass wir manche Sachen hier auch selber in die Hand nehmen können, also wie zum Beispiel, dass man im eigenen Haushalt darauf achtet, weniger wegzuschmeißen, also indem insbesondere, was ich mich erinnere von meinen Großeltern in der Generation, wurde sehr wenig weggeschmissen und es gab viele Rezepte um Lebensmittel, die übrig bleiben, um die irgendwie in einem anderen Gericht weiter zu verwenden. Dieses Wissen geht zunehmend verloren. Das Einkaufsverhalten kommt sicher auch dazu, also kauft man viel und isst dann nur auf was man gerade so Lust hat oder geht dann doch essen und das Essen verdirbt und wird hinterher in den Mülleimer geschmissen. Also ich glaube, hier hat man selber als Privatperson auch in Deutschland ganz viel in der Hand und kann dadurch was verändern bei uns, aber auch durchaus global, weil ja auch viele Lebensmittel, die wir hier konsumieren, aus anderen Weltregionen stammen, also Südfrüchte zum Beispiel oder auch sonst. Also es stecken ja ganz viele Produkte auch aus dem globalen Süden in unseren Lebensmitteln.
Aber jetzt das sozusagen die Überschüsse zu verteilen, das klingt eher nach einer Illusion. Man kann ja sagen, die Welt ist groß, vieles wird weggeschmissen, dann kann man es den Armen geben. So einfach geht es ja nicht, weil vieles ja schnell verdirbt. Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, ein Spagat hinzubekommen, weltweit die Hungernden da zu unterstützen, dass man eben von dem Überfluss abgibt?
Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz wäre, um Hunger nachhaltig zu bekämpfen. Mhm. Also einmal, weil es Abhängigkeiten schafft, weil viele Produkte verderblich sind, wie Sie selber schon gesagt haben, weil auch Menschen vor Ort, es gibt lokale Ernährungskulturen und Gewohnheiten, da ist es dann nicht richtig, unseren Erdbeerjoghurt zum Beispiel sonst wohin in irgendeiner Region abzugeben. Also es gibt ja Ansätze, wie zum Beispiel hier die Tafel zum Beispiel, die seit langer Zeit funktioniert und auch eigentlich tragischerweise einen sehr hohen Absatz hat. Ich denke, das ist eine Form der Umverteilung, aber ich glaube, insgesamt geht es darum, die Verschwendung anzugehen, also einmal das, was tatsächlich so beim Endverbraucher passiert, und das andere ist, dass man auch tatsächlich, es gibt auch einmal so die Nachernteverluste, wenn dann zum Beispiel Gurken nicht die richtige Form haben und entsprechend dann von den Supermärkten abgelehnt werden, ne, dass man durch durch einen neuen Trend, also indem man bei Verbrauchern Bewusstsein schafft oder bei den Supermärkten mehr Verständnis, dass die dann bereit sind zu sagen, okay, wir nehmen auch jetzt nicht die genormte Gurke oder Banane oder wir nehmen auch mal Äpfel mit Flecken, die optisch nicht perfekt sind und so weiter. Also ich glaube, da hat sich in der deutschen Bewusstseinsbildung auch schon einiges getan, auch durch so Initiativen wie Foodsharing und so weiter, wo sich, glaube ich, vor allem junge Menschen engagieren, die dann auch zum Beispiel zu Supermärkten hingehen und dort auch Lebensmittel abholen, die sonst weggeschmissen werden. Ja, also ich glaube, da passiert bereits einiges.
Ja, jetzt wollte ich eine Hörerin reinnehmen. Sie ruft aus Altötting an. Grüß Gott, Frau Still. Ja, Sie sind ja auch schon auf Sendung. Hallo.
Ja, ich habe jetzt kurzfristig reingehört und mich beschäftigt eigentlich sehr diese Bodenreform, dass den Bauern oft der Boden genommen wird oder das Wasser abgegraben, um dann in Flaschen abzufüllen und zu verkaufen. Dass eben auch die großen Konzerne, Saatgutkonzerne, die zwingen, dann eben das Saatgut dort einzukaufen. Und Frau Merkel hat ja jetzt so großartig über die sich geäußert, dass das also so, dass dem Hunger Einhalt geboten werden müsste und so weiter. Sieht denn die Politik den Zusammenhang, dass auch diese großen Konzerne dazu beitragen, dass die Bauern vor Ort eigentlich in die Armut getrieben werden oder dann eben auch, dass die Ursache von Flüchtlingsströmen sind, weil sie einfach nicht mehr wissen, wo sie womit sie ihr Leben Lebensgrundlage erarbeiten können. Und gibt es eine, wäre es möglich, eine sozusagen von der Missio eine Saatgutbank oder eine christliche Bank für diese Bauern zu eröffnen und damit auch ihre Rechte zu stärken, ihr Eigentum zu unterstützen? Und ja, das ist meine große Frage, weil das wäre ja auch dann eine Form der Flüchtlingsbekämpfung und ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie jetzt da mit der Politik schon gemacht haben und inwieweit das vor Ort auch möglich ist, umzusetzen.
Ja, wunderbar. Danke, Frau Stielfried, für Ihre Frage, für Ihren Anruf. Ich leite es gleich weiter an unsere Referentin. Etwas haben wir uns schon darüber unterhalten. Ja, Frau Schneider, wie ist Ihre Erfahrung? Gelingt es immer mehr?
Ja, es ist nicht ganz einfach zu beantworten, ne? Ich in der Politik, also es gibt natürlich Austausch und ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich auch diese Zusammenhänge zunehmend ankommen müssten. Aber trotzdem, also gerade auch wenn es dann um das Thema Flüchtlinge geht, wenn wir dann sehen, also auch in der Kooperation mit Afrika, dass es eigentlich, dass sich die Bundesregierung nicht genug für Konzepte einsetzt, die tatsächlich jungen Menschen eine Zukunft auf dem Land langfristig ermöglichen kann. Also da haben wir den Eindruck, dass es dass so diese Zusammenhänge auch Zugang zu Land, zu Wasser, also damit gerade auch auf dem Land kleinbäuerliche Familien eine Zukunft haben können und wie relevant Ressourcen wie Boden, Wasser und Saatgut dafür sind, dass es da aus unserer Sicht noch mehr Verständnis für geben könnte und dass es ja, da das schon immer wieder auch auf Entwicklungsmodelle gesetzt wird, die aus unserer Sicht eher Arbeitskraft freisetzen, statt zu binden vor Ort. Aber dazu stehen wir natürlich im Dialog. Und zu der Frage mit den Saatgutbanken. Wir haben als Miserior selbst haben wir keine Saatgutbank, aber es gibt viele Partnerorganisationen, die vor Ort Saatgutbanken organisieren. Zum Beispiel auf den Philippinen, das ist total beeindruckend. Da haben Wissenschaftler zusammen mit Bauern und Bäuerinnen vor Ort Reissorten weiterentwickelt und gezüchtet, die bestens auch lokal angepasst sind. Also die zum Beispiel, also gerade weil die Philippinen auch so viel Wetterextreme haben, also von Überschwemmungen bis phasenweise Dürre oder Hurricanes, und wo sie quasi Reissaatgut für sämtliche extreme Bedingungen gezüchtet haben und auch sehr stolz sind auf diese große Saatgutbank und andere Partner in anderen Regionen. Also da die Saatgutbanken sind in der Hand von den lokalen Organisationen.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung noch. Ja, Lebensmittelverschwendung, ein großes, großes Thema, und auch eben die Frage von Frau Stielfried, die eben aus Altötting angerufen hat. Danke für die Beantwortung. Ja, so viele Tonnen werden jedes Jahr weggeschmissen. 18 Millionen nur in Deutschland, weltweit Milliarden Tonnen. Und das wäre ein riesiges Thema. Wir sehen schon, wir könnten hier noch sehr viele Sendungen machen. Es gibt fast jede Überschrift wäre fast eine eigene Sendung. So viel könnten Sie erzählen. Wir haben es schon gemerkt, Frau Schneider, Sie sind sehr viel rumgekommen, haben sehr viel erlebt, erleben immer weiter viel. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns zugeschaltet wurden von Aachen, dass Sie uns so viel auch sehr spannend und lebendig berichtet haben aus Ihre Erfahrung. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, und so hoffen wir, dass Radio Horeb Ihre christliche Stimme nun auch Ihnen etwas mehr berichten konnte über den Sinn des Welthungertages. Gutes Essen für alle. Und jetzt noch eine Abschlussfrage an Sie, Frau Schneider. Glauben Sie, dass gutes Essen für alle irgendwann machbar ist?
Ich glaube ja. Also ich glaube, die Landwirtschaft weltweit hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Die Frage ist, sind die politischen Rahmenbedingungen? Darauf wird es ankommen, und dafür mischen wir uns ein hier und auch über unsere Partnerorganisationen weltweit. Und natürlich, dann kommt es auch darauf an, was jeder und jede von uns selbst dafür tut, und da haben wir ja auch viele Möglichkeiten, also sei es über das eigene Gärtnern zu Hause oder eben selbst gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen.
Wie wir schon gehört
oder
haben.
Ja. Genau, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja.
Wunderbar, dass Sie uns da wieder mahnende Worte zurufen, dass Sie uns da auch wieder einen Weg aufweisen. Und das war schon heute mit unserer Lebenshilfesendung. Und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, fürs Anrufen und Einbringen. Unsere Website www.hore.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Besonders interessant ist die Mediathek bzw. der Podcast. Da können Sie Sendungen hören oder neu entdecken, oder wenn Sie eine Sendung nachhören wollen, die Sie verpasst haben. Sie müssen einfach auf den Detailbutton der heutigen Lebenshilfesendung gehen, anklicken, und dort finden Sie auch noch die Kontakttaten von der heutigen Referentin und natürlich auch von dem bischöflichen Hilfswerk Miserio. Ja, und wenn Sie eine CD bestellen wollen, dann können Sie das auch gerne tun. Sie erreichen uns unter der Nummer 08328921120, 08328921120. Und wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass Sie wieder einschalten, wenn es heißt Lebenshilfe. Ihre Christine Hein-Mosbrucker.